Hallo und herzlich willkommen zu Off On, dem Podcast von Netzpolitik.org. Heute mit einer Folge Off the Record. Das heißt, wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von Netzpolitik.org. Ich bin Chris Köver und in dieser Ausgabe schauen wir zurück auf einen Skandal unvorstellbaren Ausmaßes, der vor ziemlich genau 10 Jahren die Welt erschütterte. Im Juni 2013 machte Edward Snowden öffentlich, in welcher Größenordnung US-Geheimdienste die Welt überwachen. Seine Unterlagen zeigten, der NSA spähte zig Millionen Internetnutzerinnen aus und belauschte selbst Kanzlerin Angela Merkel. Es war der wohl größte Überwachungsskandal unserer Zeit. Aber bald haben wir gemerkt, nicht nur die NSA spioniert in der Welt herum, auch die deutschen Geheimdienste helfen kräftig mit. Und der Rest ist Geschichte. Aber was für eine Geschichte eigentlich? Was ist geblieben von den Enthüllungen Snowdens heute, 10 Jahre danach? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Anna Biselli, Chefredakteurin von Netzpolitik.org. Hallo Anna.
Hallo Chris.
Anna, damit wir gleich mal so ein bisschen reinkommen in die Zeit, take us back. Wo warst du vor 10 Jahren, als die Snowden-Leaks bekannt wurden?
Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Also ich weiß tatsächlich immer noch, wo ich 9/11 war. Ich glaube, so wie fast alle hier. Aber bei den Snowden-Leaks war das Ganze ja so ein bisschen anders. Das heißt, irgendwie Anfang Juni 2013 kamen ja die ersten Leaks raus. Aber zu dem Zeitpunkt wussten wir ja noch nicht, was da noch kommt. Das heißt, wir wussten ja in dem Moment noch gar nicht, was das für eine Masse an Dokumenten wird und wie viele Monate und Jahre das immer weitergehen wird. Das heißt, ich glaube, am Anfang, vor allem ganz am Anfang, als noch gar nicht klar war, okay, da gibt's jetzt einen Whistleblower, der hat da eine ganze Menge Zeug rausgetragen, sondern da gab's ja erstmal die Veröffentlichung, dass eben die NSA die Telefonmetadaten von Amerikanerinnen irgendwie sammelt. Und dann gab es eine Veröffentlichung, dass sie sich irgendwie Zugriff auf die Daten von Tech-Konzernen verschaffen. Und niemand wusste, war es das jetzt schon oder kommt da noch eine ganze Menge? Das wurde uns, glaube ich, erst so mit der Zeit klar. Deshalb gibt es diesen Snowden-Moment für mich gar nicht so.
Du warst aber damals schon in der Redaktion von Netzpolitik.
Nee, ganz am Anfang noch nicht. Das heißt irgendwie, ich hatte ja mein Praktikum dann im Oktober 2013 angefangen. Das heißt ein paar Monate quasi, als der Prozess schon lief. Aber klar, ich habe das damals verfolgt, aber noch nicht so mit so einem Erweckungsmoment, sondern es wurde erst so im Laufe der Zeit dann bewusst, was das eigentlich für eine Dimension hat und wie das potenziell die Welt verändern könnte.
Also du bist eigentlich mit deinem Praktikum da rein gestartet und
genau,
auch in die Berichterstattung rein gestartet. Was ist denn passiert? Es war ja relativ schnell dann doch zumindest klar, in welchem Ausmaß die USA überwacht haben. Also dass sie die Unterseekabel mit abgehört haben, dass sie die Daten von verschiedensten Plattformen mit überwacht haben. Wie hat die US-Regierung damals darauf reagiert oder seitdem darauf reagiert? Also bei Snowden war es ja quasi Geheimdienstkontrolle per Whistleblowing. Er hat diese Dinge öffentlich gemacht. Aber wie hat dann die US-Regierung reagiert? Hat sie die Fähigkeiten ihrer Geheimdienste danach irgendwie beschnitten?
Eher nicht. Das heißt, in den USA hat sich die Diskussion bzw. hat sich die Aufregung vor allem darum gedreht, was die NSA mit den Daten von US-Amerikanerinnen und Amerikanern macht. Das heißt, es gab viel Diskussion eben über das Sammeln von Telefonverbindungsdaten und da gab es dann tatsächlich auch eine Änderung. Also im Juni 2015 lief ein Abschnitt des Patriot Act aus, der eben als Basis für diese Metadatensammlung genutzt wurde, auch wenn umstritten war, ob das überhaupt quasi so in Ordnung ist, dass der dafür als Herleitung herhalten muss. Die wurde dann eben nicht verlängert, sondern man hat das Ganze durch den sogenannten Freedom Act ersetzt. Der hat ein paar Einschränkungen gebracht, zum Beispiel, dass eben die Telefondaten bei den Providern liegen bleiben und dann eben angefragt werden müssen. Und da gab es eben ein paar Einschränkungen. Aber da ging es halt vor allem darum, was passiert mit den Daten von Inländerinnen und nicht darum, was ist denn gerechtfertigt, was die NSA und andere US-Geheimdienste, es gibt ja noch mehrere, in der Welt machen. Und es gab dann ein paar Jahre, in denen das Budget der Dienste, das ist ja immer ein ganz guter Indikator dafür, wie man die quasi aus- und aufrüstet, in denen das Budget so ein bisschen stagniert ist. Aber auch das hat sich mittlerweile wieder gewandelt und das geht jetzt wieder steil nach oben. Ich glaube, wenn man in die USA blickt und eben auch auf die ganzen Tech-Konzerne, die in den USA ihren Hauptsitz haben, dann hat sich da tatsächlich am meisten verändert. Also vor den Snowden-Enthüllungen war jetzt der Anteil an verschlüsselten Internetverkehr zum Beispiel, also so, ne, wenn man sagt, irgendwie die Webseiten, wo ein HTTPS davor steht, war relativ gering und das ist eben deutlich nach oben gegangen. Das heißt, da ist einfach auf der Tech-Schiene viel passiert und das haben wir auch gesehen in der Verbreitung von verschlüsselten Messengern. Da gab es einfach vorher nicht viel und eben im Zuge dieser Enthüllungen hat sich da viel entwickelt und es gibt viele Anwendungen, die eben Wert auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen legen, um es den Diensten zumindest schwerer zu machen, die ganze Welt abzuhören.
Also die Nutzerinnen haben ihr Nutzungsverhalten angepasst nach den Leaks, würdest du sagen?
Ich würde sagen, das Bewusstsein ist generell bei den Nutzerinnen größer geworden, aber eben auch der Fokus der Tech-Konzerne darauf, dass sie vielleicht auch einen Marktvorteil oder einen Nutzungsvorteil haben, wenn sie sich darum kümmern, dass die Sachen ordentlich verschlüsselt sind.
Snowden selbst hat ja damals einmal gesagt, seine größte Angst sei, dass sich nach seinen Enthüllungen nichts verändert. Würdest du sagen, diese Angst hat sich auf eine Art bestätigt?
Ich glaube, man hätte sich deutlich mehr wünschen können, was sich verändert. Und ich finde, es hat sich auch relativ, also so aus einer naiven Sicht damals hätte ich gedacht, dass diese ganzen Enthüllungen, was die NSA und andere Dienste in den USA in anderen Staaten der Welt so treiben, das heißt irgendwie, dass sie eben auch vor Verbündeten irgendwie keinen Halt machen und dass irgendwie auch Politikerinnen irgendwie potenziell im Visier stehen, dass das zu größeren diplomatischen Verwerfungen führt, das hat sich irgendwie nicht bestätigt. Das heißt, irgendwie scheint es da so ein Agreement zu geben, dass das schon dann doch in Ordnung ist, irgendwie seine Freunde abzuhören. Nichts verändert hat sich auch nicht. Ich meine, es hat sich in der Tech-Welt viel verändert, aber ich sag mal so, es hat jetzt nicht dazu geführt, dass es eine große Einschränkung bei geheimdienstlicher Tätigkeit irgendwo auf der Welt gibt.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass eigentlich so das volle Ausmaß sich erst so nach und nach entblättert hat, auch von diesem gesamten Skandal. Die deutschen Geheimdienste gehören ja nicht zu den sogenannten Five Eyes-Staaten, also sind eigentlich nicht Teil der engsten Verbündeten der USA. Wann wurde eigentlich klar, dass auch die deutschen Geheimdienste da ziemlich tief mit drin hängen?
Das wurde so nach und nach klar. Das heißt, am Anfang, also ganz am Juni 2013, gab es ja viele Veröffentlichungen, die sich vor allem auf die USA bezogen haben. Und dann ist aber auch zum Beispiel der Spiegel in die Berichterstattung irgendwie tiefer mit eingestiegen. Und ich glaube, einer der ersten Bezüge zu Deutschland war dann eben, dass der Bundesnachrichtendienst X-Keyscore nutzt. Das heißt, irgendwie ein Tool, das die NSA gebaut hat, das so als Google der Geheimdienste bezeichnet wurde, mit dem man eben große Datenmengen eben durchsuchen und nutzbar machen kann. Und das wurde schon relativ schnell klar. Dann wurde danach, also ich glaube im August 2013 wurde klar, dass der BND so eine Art, Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür macht und eben Verbindungsdaten in großem Umfang auch an die NSA weiterleitet, dass auch die NSA Werkzeuge, die der BND gebaut hat, nutzt. Und dann kam das Ganze nochmal so ins Wanken, als dann im Oktober 2013 klar wurde, die NSA hat das Handy von Angela Merkel im Visier gehabt. Dann gab es dann nochmal so einen öffentlichen Aufschrei, weil das war dann eben eine ambivalente Geschichte. Auf der einen Seite arbeitet man irgendwie eng zusammen, auf der anderen Seite wird man eben von dem Partner überwacht. Aber so richtig klar, wie tief quasi die deutschen Dienste damit drinstecken, wurde das Ganze durch den NSA-Untersuchungsausschuss in Deutschland. Der wurde nach ein paar parlamentarischen Debatten eben im April 2014 gestartet und am Anfang dachten, glaube ich, die meisten oder war so das Bild, der wird jetzt untersuchen, was denn die NSA in Deutschland so treibt. So, das war so, glaube ich, das, womit man am Anfang gerechnet hatte. Jetzt decken wir irgendwie auf, was die US-Dienste da so treiben. Aber es wurde dann mehr und mehr klar, dass es eigentlich darum geht, hey, was treiben denn die deutschen Dienste mit den US-Diensten zusammen und was passiert da eigentlich in der Kooperation und eben nicht nur, was, ja, wo sind wir irgendwie Opfer der US-Überwachung?
Netzpolitik hat ja damals während des Untersuchungsausschusses ziemlich aktiv gearbeitet, würde ich sagen. Also vor allem du und André, ihr habt ja auch eigentlich jede einzelne öffentliche Sitzung des Ausschusses mitprotokolliert in dieser Zeit und auch sehr viele andere Dinge drumherum gemacht. Wie war das damals? Also was war eure Arbeit oder wie habt ihr eure Rolle verstanden in diesem Moment?
Na, wir haben uns ja relativ früh, also beziehungsweise am Anfang des Ausschusses dazu entschieden, dass wir eben in jede dieser Ausschusssitzungen gehen wollen und mitschreiben wollen, was da gesagt wird, weil es war klar, die Protokolle dieses Ausschusses, die hier angefertigt wurden, da saßen ja in jeder Sitzung Stenografinnen und Stenografen drin, die werden quasi frühestens nach Abschluss des Ausschusses öffentlich. Und dann hat man eben das Problem, man hat insgesamt, gab es von diesem Ausschuss 134 Sitzungen und davon waren 66 öffentlich, das heißt, wo auch Journalistinnen und interessierte Besucherinnen teilnehmen konnten. Da fällt eine ganze Menge Informationen an und fast niemand, gerade von den Journalistinnen, wird Zeit haben, sich da irgendwie 8 Stunden oder 10 Stunden komplett reinzusetzen und diese ganzen Informationen aufzunehmen. Da passiert aber eine ganze Menge und wir wollten eben diese Informationen nicht erst Jahre später der Öffentlichkeit zugänglich machen. Deshalb war eben ein großer Teil unserer Arbeit, diese 66 öffentlichen Sitzungen mitzuprotokollieren und diese Protokolle dann eben auch live ins Internet zu stellen. Das war ein Teil und in der Zeit haben wir, glaube ich, auch einfach absurd viel Text produziert. Das waren insgesamt irgendwie 5,6 Millionen Zeichen, die wir da produziert haben. Wir haben aber auch noch andere Sachen gemacht, die wir mit anderen zusammen gemacht haben. Das heißt, es gab eine relativ aktive Gruppe, die regelmäßig in diese Ausschusssitzungen gegangen ist. Es gab dann eben auch Leute, die einen Podcast gemacht haben und dann eben nach jeder Ausschusssitzung nochmal Revue passieren haben lassen, was ist eigentlich in der heutigen Sitzung passiert. Und da waren wir auch oft dabei. Wir haben dann irgendwie, oder ich habe dann nochmal in einem anderen Projekt versucht, eben die Ergebnisse des Ausschusses auf der Webseite Wer kontrolliert wen mit anderen Leuten zusammen irgendwie zusammenzufassen und nochmal übersichtlich zu machen. Und dann passiert natürlich auch vieles um den Ausschuss drumrum. Und da haben wir auch immer wieder versucht einzuordnen, wenn dann gerade wieder irgendwo ein Papier geleakt wurde, was passiert da eigentlich und den Überblick zu behalten. Das war, glaube ich, auch einfach eine große Aufgabe, irgendwie zu sagen, okay, da passieren gerade zwar Dinge in diesem Ausschuss, der ja irgendwie fast 3 Jahre lief, aber es geht ja auch um eine größere Diskussion, nämlich wie wollen wir unsere Geheimdienste in Zukunft regulieren und sind die überhaupt regulierbar? Weil es war klar von Anfang an, am Ende des Ausschusses wird wahrscheinlich eben eine Reform zumindest des BND-Gesetzes stehen.
Ja, darüber reden wir gleich noch, aber lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen. Also du hast gesagt, 66 Sitzungen waren öffentlich. Wie lange hat sich das gezogen? Ging das über diese gesamten 3 Jahre?
Genau, das hat im April 2014 angefangen und ging bis irgendwann 2017. Ich weiß gerade das Enddatum nicht mehr. Und das war so, ja, quasi alle 2 Wochen, glaube ich, so alle 2, 3 Wochen war dann eben eine öffentliche Sitzung und da wurden dann Zeuginnen geladen, da wurden ganz unterschiedliche Zeuginnen geladen, also von quasi der Zeugin Angela Merkel, die dann am Ende kam, zu irgendwie Frank-Walter Steinmeier, der geladen wurde, aber eben auch ganz viele Mitarbeiterinnen aus den Behörden, das heißt Mitarbeiterinnen des BND auf den verschiedensten Ebenen, also sei es jetzt irgendwie einen Sachbearbeiter, einen Abteilungsleiter oder die Datenschutzbeauftragte, Mitarbeiterinnen aus dem Verfassungsschutz und Sachverständige, die über zum Beispiel Geheimdienstkontrolle in anderen Ländern berichtet haben. Genau, aber der Zeuge Edward Snowden, um den es dann viel Diskussion gab, der kam dann im Laufe der ganzen Zeit nicht.
Weil er nicht eingeladen worden ist? Oder woran lag das?
Genau, es gab eben viel hin und her darüber, ob man ihn überhaupt irgendwie anhören kann, ob das irgendwie geht, wenn er in Russland sitzt und ob man ihn dann quasi fern anhören müsste, ob man ihn einladen kann und nach Deutschland bringen könnte. Dann gab es viel hin und her, ob man ihn ausliefern müsste, wenn er irgendwie deutschen Boden betreten würde. Und da gab es sehr viel, ja, da hat sich die Regierung sehr viel dessen verwehrt, dann diesen Prozess voranzutreiben, um zu prüfen, unter welchen Bedingungen das möglich wäre. Und das wurde dann so ein Tauziehen quasi zwischen denen, die Snowden nach Deutschland holen wollten, um ihn anzuhören, und denen, die daran nicht so viel Interesse hatten.
Zu dem Zeitpunkt war Snowden ja schon angeklagt, und die USA hatten ihn quasi zum Staatsfeind erklärt, und dann war nicht klar, sozusagen, ob man ihn überhaupt sicher hätte persönlich dahin bringen können, und ohne dass er ausgeliefert werden müsste. Aber sag nochmal, wie muss man sich das denn vorstellen? Also das ist ja eine irre Menge an, also wie lange ging diese Sitzung? Wie habt ihr da mitgetippt? Habt ihr euch abgewechselt? Wie beim simultanen Dolmetschen? Das ist ja auch anstrengend, sowas über so lange Zeit mitzutippen. Habt ihr so einen Stenografiestil entwickelt? Wie war das?
Wir haben das schon irgendwie mitgetippt. Also ich glaube, abgewechselt haben wir uns fast nie. Meistens war eben eine Person von uns dann in den Sitzungen. Wir hatten dann natürlich irgendwann eine gute Vorlage, wo wir dann einfach so, ne, wenn gerade irgendwie, es gab ja immer in diesen Ausschüssen, das lief ja so, da haben die Leute ein Eingangsstatement gemacht, und dann gab es so Fragerunden, wo dann die verschiedenen Fraktionen jeweils ihre Fragen stellen konnten. Das heißt, so dieses Gerüst hatten wir dann so Copy-Paste-mäßig irgendwie schon da, und wir haben dann auch so ein bisschen unsere eigene Abkürzungssprache zum Mittippen entwickelt, gerade bei Bezeichnungen, die eben oft kamen und die sperrig sind, so diese klassischen bürokratischen Sachen wie irgendwie strategische Fernmeldeaufklärung. Das haben wir dann nicht jedes Mal irgendwie ausgetippt, sondern haben es irgendwie abgekürzt und dann nach den Sitzungen diese Protokolle nochmal aufbereitet. Das heißt, irgendwie von den zwangsweise entstehenden Tippfehlern bereinigt, und diese kryptischen Abkürzungen, die wir da irgendwie hatten, haben wir dann irgendwie nochmal versucht aufzulösen und das ein bisschen lesbarer zu machen. Und es war schon irgendwie eine teilweise krasse Sache, weil diese Sitzungen gingen, wenn ich mich richtig erinnere, teilweise, also die gingen teilweise bis spät in den Abend. Ich glaube, um 12 Uhr nachts war dann immer zwangsweise Schluss, weil die Stenografinnen und Stenografen da gesagt haben, oder ich glaube, die Vertretung der Stenografinnen und Stenografen gesagt hat, so, nee, das ist irgendwie arbeitszeitmäßig, das machen wir nicht. So, da ist irgendwie dann auch vorbei. Das heißt, es gab zumindest irgendwie einen definierten Schluss für diese Sitzungen. Und teilweise gingen die dann eben so 10 Stunden. Teilweise gab es dann eben in den Sitzungen lange Unterbrechungen, weil man sich irgendwie, oder weil es eine nicht öffentliche Sitzung gab, die dazwischen geschoben wurde, oder weil es Beratungen gab, wie man jetzt irgendwie am besten weitermacht. Zum Beispiel, wenn kurz vor der Sitzung irgendwie die Süddeutsche oder der Spiegel irgendwas veröffentlicht hatten, was irgendwie dann gerade an dem Morgen so bam irgendwie rauskam, und dann musste man gucken, wie macht man damit weiter. Das heißt, man saß auch teilweise einfach 3 Stunden irgendwie vorm Bundestag rum und hat dann gewartet, dass es endlich weitergeht. Das war ganz unterschiedlich. Aber es gab einfach auch, sag ich mal, unter den regelmäßigen Besucherinnen, die das mitverfolgt haben, eine große Solidarität, und irgendwie sehr viele Menschen sind dann immer sehr regelmäßig Mate kaufen gegangen und haben uns so zumindest irgendwie grundlegend mit Zucker und Koffein versorgt.
Aber man darf nicht zu essen und zu trinken mit reinnehmen, oder? Durfte man das damals?
Ja, man darf eigentlich nicht so richtig was zu essen und zu trinken mit reinnehmen, aber ich glaube, irgendwie alle haben da so 3 Augen zugedrückt.
Ihr hattet dann so einen Strohhalm, hattet mal so in der Jackettinnentasche noch eine Mate stecken.
Es hat dann irgendwie keiner gemeckert, und es gab dann auch, also ich eine Szene, an die ich mich noch erinnere, das war ganz sweet. Es war irgendwann an Weihnachten, und da hat dann irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, woher die kamen, standen dann so plötzlich so Schoko-Weihnachtsmänner auf unseren Plätzen. Also es gab dann irgendwie schon, es war schon klar, da gibt es so eine eingeschworene Gemeinschaft von so, weiß ich nicht, so 10 Leuten oder so, die da regelmäßig auftauchen. Und man hat sich dann auch irgendwann geschätzt, also zumindest im Rahmen der Möglichkeiten. Und wir hatten auch irgendwie, also man kannte sich, man kannte irgendwie die Leute, die irgendwie den Saal aufschließen, und man hatte dann irgendwie so eine gemeinsame Solidarität. Und die fanden das, glaube ich, am Anfang sehr, sehr komisch, was wir da gemacht haben und mit welcher Regelmäßigkeit und Vehemenz wir das gemacht haben. Aber irgendwann hat sich da, glaube ich, so ein Verständnis eingestellt.
Gab es denn bei euch an irgendeinem Punkt mal das Gefühl, dass das wirklich komisch ist, was ihr da macht? Habt ihr da auch mal gezweifelt zwischendurch, ob das sinnvoll ist, diese irrsinnige Arbeit euch zu machen? Oder war es so, dass da eh schon so viel Bestätigung von außen kam, dass sich diese Frage gar nicht gestellt hat?
So richtig hat sich diese Frage nicht gestellt, weil es eben so die einzige Quelle war, mit der man am Ende diese Informationen bekommen hat. Also wir haben zum Beispiel auch gesehen. Ne? Es waren ja auch andere Journalistinnen irgendwie in den Sälen und die hatten natürlich eingeschränkte Möglichkeiten, das irgendwie zu verfolgen. Die saßen dann zum Beispiel vor allem drin, wenn es prominente Zeuginnen gab, aber das sind ja nicht immer die, wo die spannenden Details rauskommen, sondern es kann ja auch irgendwie vor allem so auf der Sachbearbeiterinnen-Ebene irgendwie Leute, die ganz operativ mit den Sachen arbeiten, kann es ja super spannende Sachen geben, aber wo jetzt eine große Redaktion vielleicht nicht die Mittel für hergibt, jemanden da 10 Stunden reinzusetzen. Das heißt, da war es irgendwie schon klar, das ist irgendwie wichtig, dass wir das tun, um vor allem eben das Interesse aufrechtzuerhalten und den Leuten Informationen irgendwie bereitzustellen. Was ich mich manchmal, also worüber ich persönlich mich manchmal ein bisschen geärgert habe, war eben dadurch, dass wir da super viel Ressourcen rein investiert haben, hatten wir teilweise wenig Ressourcen, um nochmal so aus einer Draufsicht über diese Sitzung zu schreiben. Das heißt, ich glaube, ich hätte mir gewünscht, aber wir hatten die Ressourcen halt einfach nicht, dass wir vielleicht nochmal mehr quasi zusammenfassen hätten können, was ist denn jetzt irgendwie wirklich Wichtiges in der Sitzung passiert. Aber wir hatten begrenzte Mittel und ich glaube, in dem Moment war das schon irgendwie das Sinnvollste, was wir eben getan haben.
In Deutschland gab es ja nach den Snowden-Enthüllungen auch Gesetzesreformen und Gerichtsverfahren. Also was ja zumindest passiert ist, ist, dass die Geheimdienste dadurch sehr stark in den Fokus gerückt sind der Öffentlichkeit. Jetzt stehen wieder Änderungen an. Worum geht es da?
Genau, wir hatten ja, oder ich hatte ja schon gesagt, irgendwie, es war relativ klar, dass am Ende des Ausschusses irgendwie eine Reform des BND-Gesetzes stehen würde. Die war dann für viele Seiten extrem enttäuschend, weil das, was passiert ist, ist eben, dass vieles, was vom BND oder anderen Diensten gemacht wurde, dann im Nachhinein einfach legalisiert wurde. Und da gab es dann eben relativ schnell auch irgendwie Beschwerden vom Bundesverfassungsgericht, dann gab es eben wieder eine Neuregelung, aber auch diese Neuregelung ist irgendwie nicht so besonders befriedigend. Das heißt, in der ersten Beschwerde ging es ja vor allem um Journalistinnen und dass deren Kommunikation vor allem mit Quellen und vor allem mit Quellen im Ausland nicht gut genug geschützt ist. Das ist sie jetzt immer noch nicht, weil es immer noch eine Abstufung des Schutzniveaus quasi zwischen Ausländerinnen und Deutschen oder EU-Bürgerinnen gibt. Und da sind jetzt auch noch neue Sachen wieder in die letzte Reform reingekommen, wie dass es jetzt eine relativ weite Befugnisse zum Abhören von sogenannter Maschine-zu-Maschine-Kommunikation gibt oder zum Auswerten von den Daten von Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und dass die eben wesentlich schlechter geschützt ist als die Kommunikation zwischen Menschen. Aber wenn wir uns jetzt die Realität angucken und irgendwie gucken, ne, was für Daten fließen denn zwischen meinem, weiß ich nicht, Fitnessarmband und meinem Smartphone, das sind ja irgendwie zwei Maschinen, aber das hat ja trotzdem irgendwie was mit mir zu tun, dann ist das eben auch was, was eben nicht einem realen Schutzniveau entspricht. Und ich glaube, da wird hoffentlich bald, naja, bald ist immer so ein großer Begriff in Sachen Bundesverfassungsgerichte, da wird hoffentlich nochmal was passieren und dann wird es hoffentlich wieder irgendwie die Möglichkeit irgendwie oder die Notwendigkeit geben, das irgendwie besser zu regeln. Außerdem haben wir unabhängig von den Gerichtsverfahren, die passieren, im Koalitionsvertrag irgendwie die Aussage, dass die Ampel die Geheimdienstkontrolle ausbauen will. Wir müssen mal gucken, was in der Hinsicht passiert. Das heißt irgendwie, was da konkret bei rauskommt und hoffen, dass es da bald eben einen Entwurf zu gibt. Und ganz spannend finde ich nochmal, die Ampel hat sich ja auch ein großes Vorhaben gesetzt, eine Überwachungsgesamtrechnung zu machen. Das heißt, nicht nur im Rahmen der Geheimdienste, aber eben auch zu gucken, welche Überwachungsbefugnisse gibt es denn bei deutschen Behörden insgesamt und wie verhalten die sich denn so mit der Gesamtfreiheit, die wir noch haben. Und da wird es sicherlich auch nochmal interessant, was dabei rauskommt und was dann eben auch die Konsequenzen sind, die man im Zweifelsfall daraus zieht und ob da, also ich habe nicht so eine große Hoffnung, aber ob da irgendwie gesagt wird, wir müssen vielleicht bestimmte Befugnisse zurückschrauben.
Ist denn jenseits dieser Ankündigung im Koalitionsvertrag irgendetwas schon passiert in die Richtung?
Na, es ist es wird gemunkelt, dass gerade im Rahmen der Überwachungs- oder zur Überwachungsgesamtrechnung Dinge passieren, beziehungsweise dass das vorbereitet wird, dass das passiert. Das heißt, da könnte es bald mal losgehen. Ansonsten würde ich sagen, sieht es eher so ein bisschen düster aus.
Hast du den Eindruck, dass dieser Moment vor 10 Jahren, also dieser Fokus, den das gebracht hat, auch in der Zeit danach auf Geheimdienste, dass er sich wieder abgenutzt hat in der Zwischenzeit? Und was wäre eine Art von Berichterstattung, die du sinnvoll fändest in dem Zusammenhang? Also worauf müsste man eigentlich im Zusammenhang mit Geheimdiensten und Geheimdienstkontrolle sehr genau hinschauen?
Abgenutzt. Ich meine, klar, die große öffentliche Aufmerksamkeit ist abgeflaut. Ich finde aber, was sich grundsätzlich verändert hat, ist, dass man, wenn man über Geheimdienste und eben die Probleme, die sie mit sich bringen, berichtet, dass man dann nicht mehr sofort in so eine Aluhut-Ecke steht. Und das gilt sowohl für, ich glaube, Journalistinnen, die solche Arbeit machen, aber auch für Aktivistinnen, die zum Beispiel irgendwie große Demos irgendwie gegen Überwachung organisieren. Ich finde, das hat man total gut gesehen, irgendwie in der Zeit, irgendwie direkt nach Snowden. Da gab es ja irgendwie so dieses Stop Scanning Me, irgendwie diese großen Demos. Und ich glaube, das wäre vorher nicht einfach möglich gewesen, weil Mensch, da gehen Menschen auf die Straße und sagen, wir werden alle überwacht. Und dann vorher hätte man das vielleicht so ein bisschen abgelächelt und gesagt, ja, okay, die Aluhüte gehen wieder auf die Straße. Aber es ist eben dadurch, dass uns bewusst geworden ist, wie quasi groß dieses Phänomen der globalen Überwachung ist, ist das eben eine Sache geworden, über die man vernünftig reden kann und die eben nicht mehr nur in diese Verschwörungsecke geschoben wird, sondern wo wir eben wissen, es gibt eben eine Evidenz dafür, dass so Dinge wirklich passieren. Und welche Berichterstattung würde ich mir wünschen? Ich würde mir vor allem wünschen, dass die Berichterstattung nicht aufhört und dass man da, wo es um Geheimdienstregelungen geht und Geheimdienstneuregelungen geht, weiter ganz genau hinschaut. Und das ist zum einen die Aufgabe von Journalistinnen, aber auch die Aufgabe von verschiedenen NGOs. Und da gibt es ja auch eben Menschen, die sich, oder da sind ja auch viele NGOs entstanden, die sich sehr um dieses Thema kümmern oder die einen Fokus darauf gelegt haben. Also allein, dass zum Beispiel Reporter ohne Grenzen in vielen dieser Gerichtsverfahren sehr führend ist, zeigt ja, dass auch quasi in der Organisation, die sich ja grundsätzlich mit dem Schutz von Pressefreiheit beschäftigt, dass da einfach ganz klar geworden ist, Pressefreiheit ohne eben die Freiheit von Überwachung kann es nicht geben, und das geht eben auch in andere Bereiche rein. Oder wenn wir die Gesellschaft für Freiheitsrechte haben, die eben immer wieder gegen Gesetze vorgeht, wo Überwachungsbefugnisse ausgeweitet werden, da sieht man einfach schon, dass es da Leute gibt, die sich darum kümmern und die sich eben diesen Fokus auch gesetzt haben und dann nicht aufhören werden, sich dagegen zu wehren im Zweifelsfall.
Das war diese Folge von Off the Record mit Anna Biselli. Ihr habt Fragen oder Feedback zu diesem Podcast? Dann schreibt uns an podcast@netzpolitik.org. Bitte gebt unserem Podcast auch eine gute Bewertung, wenn er euch gefällt, damit uns andere besser finden können. Dieser Podcast und alles, was wir sonst machen bei netzpolitik.org, wird über Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns überhaupt gibt. Außerdem bedeutet eure Spende auch Solidarität für andere, die gerade kein Geld übrig haben und trotzdem netzpolitik.org hören und lesen. Deshalb, wenn ihr könnt, unterstützt uns bitte unter netzpolitik.org/spenden. Anna, danke, dass du dabei warst.
Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal.